Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka.
Herzlich willkommen nach einer langen Wartezeit. Ein neuer Podcast aus der Reihe Freche Fragen an Chefärzte. Das Thema sind heute neurologische Notfälle. Jeder fünfte Notaufnahmepatient weist nämlich neurologische Symptome auf. Und warum plötzlich starke Kopfschmerzen, starke Rückenschmerzen mit neurologischem Defizit, Bewusstseinsstörungen oder ganz rasche Wesensveränderungen Alarmsignale für Notfallmediziner und Neurologen sind? Das wissen, und da sage ich gleich herzlichen guten Tag, PD Dr. Albrecht Kunze, Chefarzt der Klinik für Neurologie. Hallo.
Hallo.
Und PD Dr. Christian Hohenstein, Chefarzt des interdisziplinären Notfallzentrums an der Zentralklinik Bad Berka.
Auch hallo.
Hallo. Arbeiten Sie denn oft und gern zusammen?
So wie Sie schon gesagt haben, jeder fünfte, der uns aufsucht, ist ja statistisch gesehen neurologisch am Ende. Und insofern arbeiten wir schon häufig zusammen.
Auch gern?
Auch gern. Das hatte ich vergessen bei der Frage. Aber doch, ich würde sogar sagen, sehr gern.
Genau, also das kann ich auch bestärken. Wir haben einen Arzt, der praktisch rein für die Notaufnahme zuständig ist und der oft dort nahezu den gesamten Tag verbringt. Und das klappt hier eigentlich sehr gut.
Ich habe vorhin so ein bisschen kryptisch gesagt, neurologische Symptome, das weiß natürlich nicht jeder, aber Sie wissen es ganz genau. Was sind denn neurologische Symptome?
Na, neurologische Symptome sind tatsächlich relativ vielfältig und das Gehirn steuert ja letztendlich die Motorik, die Sensibilität, aber auch ganz einfache Dinge wie unser Bewusstsein im Körper. Also neurologische Symptome sind also plötzlich auftretende Lähmung, auch eine Gefühlsstörung, aber auch eine Einschränkung der Sprache, wenn man praktisch nur noch so einen Wortsalat produziert oder aber auch, wenn man plötzlich eine Bewusstseinsstörung aufzeigt. Das heißt also, man ist deutlich verhangen, hat eine Wesensänderung. Das kann auch durch eine Erkrankung natürlich des Gehirns bedingt sein.
Mhm. Ist denn jetzt jeder Kopfschmerz oder jede Wesensänderung, also von, was weiß ich, ganz nett zu ganz furchtbar aggressiv, ist das gleich ein Notfall? Und was wären denn dann absolute neurologische Notfälle?
Also ganz wichtig ist vielleicht bei Notfällen, was oft kritisch ist, ist, was ganz akut auftritt und was natürlich auch schwer ausgeprägt ist. Also bei Kopfschmerzen ist sicherlich nicht jeder Kopfschmerz ein Notfall, aber der neu auftritt und stark ausgeprägt ist, ist ein absoluter Notfall. Und vor allem auch Kopfschmerzen, die in Verbindung mit einem sogenannten neurologischen Defizit, das heißt mit einer Lähmung, mit einer Gefühlsstörung oder einer Sprachstörung auftritt, sind absolute Notfälle. Oder natürlich auch, wenn auch eine Wesensänderung zu beobachten ist, assoziiert mit Fieber, weist das auf eine Hirnhaut oder auf eine Gehirnentzündung hin. Also das sind auch absolute Notfälle.
Wie schnell muss man denn sein, damit es keine unumkehrbaren Schädigungen dann gibt?
Also man muss schnell sein. Das ist ganz wichtig. Man muss schnell sein. Und vor allem betrifft das natürlich die Schlaganfallpatienten. Da gibt es ja immer diese alte Regel Time is Brain. Und man muss im Prinzip wirklich innerhalb möglichst von Minuten den Patient zu einer entsprechenden Therapie vorstellen. Das ist das Ziel. Und dazu kann Christian Hohenstein auch nochmal was sagen.
Die Notfallmediziner müssen ja auch immer die Schnellsten sein. Also wie schnell muss man denn generell sein?
Das kommt drauf an. Wenn das jetzt eine Sache ist, so wie der Dr. Kunze gesagt hat, Schlaganfall, dann kommt es auf jede Minute an. Wenn es um Krankheiten geht wie Gehirnhautentzündung oder Gehirnentzündung, kommt es auch auf Minuten an. Und dann gibt es natürlich auch akute neurologische Erkrankungen, da muss man überhaupt nicht schnell sein. Zum Beispiel die Migräne. Das ist zwar neurologisch und unangenehm, aber man muss ja nicht schnell sein im Akutfall. Das Einzige ist nur, man muss erkennen, dass es eine Migräne ist. Oder der einfache epileptische Anfall bei jemandem, der sowieso, sagen wir, alle 6 Monate einen epileptischen Anfall bekommt. Da muss man jetzt in der Notaufnahme auch nicht schnell sein, weil ja nichts passiert. Mhm. Aber jetzt sprechen wir über die Erkrankungen, die zeitkritisch sind, und da sind das schon eher Minuten, über die wir reden.
Also sofort anrufen, sofort Hilfe holen, Rettungswagen und so weiter. Was können denn die schlimmsten Folgen sein, wenn man sich zu viel Zeit lässt?
Darüber hatten wir schon mal gesprochen, der Albrecht und ich. Und sind, also das Schlimmste ist natürlich möglicherweise der Tod, muss man ja klar sagen. Das ist ja etwas, was auch immer wieder passiert. Das kann aber sein, dass es subjektiv gesehen sogar besser ist, wenn man stirbt, als wie wenn man, das ist ja gerade bei der Neurologie das Problem, als wenn man möglicherweise mit einer schweren Behinderung das Krankenhaus wieder verlässt. Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Für mich persönlich wäre die schwere Behinderung, die dauerhaft ist, das Schlimmere als ein schneller Tod. Zumindest hat man ja bei der Neurologie den Vorteil, dass es schmerzlos verläuft. Aber das ist Geschmacksfrage in dem Fall.
Für Sie ganz, ganz persönlich wäre das?
Für mich persönlich, ja, ich möchte lieber versterben, als dauerhaft behindert sein in einem Heim. Aber es gibt natürlich welche im Heim, die sagen, sie möchten lieber dort sein, als versterben. Das ist unterschiedlich. Oder wie siehst du das?
Also ich teile eben auch, dass wenn man gerade dieses, wenn wir den Schlaganfall nehmen, wenn wir dieses akute Fenster verpassen, dass dann eben doch erhebliche Behinderungen auftreten können, wo wir dann im Nachgang schon noch auch Therapieverfahren haben, Rehabilitation etc., aber wo die Erfolgschancen viel kleiner sind, als wenn wir akut meinetwegen eine ganz schnelle Rekanalisation, also wieder eine Durchgängigkeit eines Gefäßes erreichen. Das ist ganz entscheidend. Also ich halte das auch für kritisch. Wir diskutieren ja ganz viel, wie man dann auch mit Patienten umgeht, die dann eine schwere Behinderung davon tragen.
Das sind Lähmungen zum Beispiel oder, was weiß ich, komplett Sprachstörungen, Schluckstörungen.
Also schwere Halbseitenlähmungen oder eben auch schwerste Sprachstörungen, sodass dem Patienten mitunter auch nicht mehr richtig möglich ist, sich zu verständigen mit der Umgebung.
Was sind denn die Gründe für neurologische Erkrankungen?
Wenn man das versucht, so ein bisschen einzuteilen, ist vielleicht eine, die größte Gruppe sind auch die sogenannten Gefäßerkrankungen, was wir jetzt immer wieder schon auch angerissen haben, wo man einen Schlaganfall bekommt. Also bei Schlaganfällen gibt es zwei große Formen. Einmal kann durch ein sogenanntes Gerinnsel ein Gefäß blockiert sein oder es kommt zu einer Blutung, wo ein Gefäß einreißt. Und Schlaganfälle sind sicherlich so die häufigste neurologische Erkrankung. Danach gibt es eben natürlich noch andere Entzündungen des Gehirns. Ne? Da kann es einmal sein, dass Bakterien oder Viren das Gehirn angreifen oder aber auch, dass das eigene Immunsystem so eine Fehlleitung macht. Das ist zum Beispiel die Multiple Sklerose, das ist eine Autoimmunerkrankung. Und dann gibt es natürlich noch ganz andere, da gibt auch eine frühzeitige Alterung des Gehirns. Ne? Also das ist ja auch eine große Gruppe, wo umschrieben, meinetwegen Nervenzellen verfrüht altern, wie bei der Alzheimer-Erkrankung. Die Alzheimer-Erkrankung ist eigentlich, dass bei manchen Patienten eben eine schnellere Alterung von Gehirnstrukturen passiert. Also auch die Genetik spielt dann auch bei Einzelerkrankungen eine Rolle.
Welche Rolle spielt denn das Alter bei?
Das Alter spielt eine entscheidende Rolle, muss man klar sagen. Also man weiß, wenn man zum Beispiel jetzt bei den Demenzerkrankungen bleibt, da hat man, ich glaube jetzt mit über 60 erkranken ca. 6 Leute pro 1000 Leute an einer Alzheimer-Erkrankung. Und bei über 80 ist das versechsfacht, also über 30 pro 1000. Das sind also immer so Punktinzidenzen. Also das Alter spielt eine erhebliche Rolle als Risikofaktor, vor allem für demenzielle Erkrankungen, aber auch für Schlaganfälle.
Mhm. Nun gibt es aber auch neurologische Notfälle bei jungen Menschen. Sind dann immer Drogen im Spiel oder gibt es auch Erkrankungen, die dazu führen, dass junge Menschen auf einmal Notfall sind, neurologisch?
Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen psychiatrischem Notfall und neurologischem Notfall. Also die neurologischen Notfälle haben ja mit Drogen nichts zu tun. Sondern wenn Drogen zu den Verhaltensauffälligkeiten führen, sei es jetzt Bewusstseinsstörung oder eben dieses Überdrehtsein oder Halluzinationen oder das Delir, dann ist es ja in der Regel als psychiatrisch zu werten. Und die neurologischen Erkrankungen, es gibt die auch schon im jungen Alter, aber die sind dann unabhängig von Drogen wie Epilepsie oder Meningitis oder Migräne oder irgendwelche Formen von Schlaganfällen oder Hirnblutungen.
Aber Schlaganfälle bei jungen Leuten aufgrund von Drogenkonsum gibt es auch, oder?
Ja, aber nicht so, dass man sagen kann, sind dann immer Drogen im Spiel.
Also gibt es auch und verschiedene Drogen können ganz klar auch Schlaganfälle fördern, aber es ist doch in der Mehrzahl untergeordnet, muss man klar sagen. Also man sucht auch danach, aber das ist genau eher im Hintergrund.
Eine ganz praktische Frage, was passiert denn so in der Nota? Welche Möglichkeiten gibt es denn, Betroffene zu stabilisieren, die zum Beispiel, ich sag mal, so einen richtigen, ja, einen Schlaganfall haben oder andere neurologische Notfälle? Was machen Sie da?
Das kommt wie immer drauf an. Das kommt drauf an, was auch unter Stabilisieren, was man darunter versteht, wenn das jetzt, sagen wir, ein schwerer Schlaganfall ist. Und es kann dann sein, dass es zu Ausprägungen kommt von dem Bewusstsein, also die Atmung mag gestört sein. Viele fangen auch an zu erbrechen, ersticken möglicherweise am Erbrochenen, wenn man nicht irgendwas macht. Oder bekommen das Erbrochen in die Lunge oder die Blutdrucksituation kann entweder sehr hoch sein oder sehr niedrig sein. Kommt immer drauf an. Dann würden wir mit den üblichen Dinge, die wir haben, Beatmungsgerät, künstliche Beatmung, Narkose, kreislaufwirksame Medikamente, versuchen, die Vitalfunktion zu stabilisieren. Das ist die eine Sache. Und dann kommt natürlich die spezifische Therapie. Das ist das Neurologische. Da kommt dann die Abteilung von Dr. Kunze ins Spiel. Denn wir müssen ja die Ursache behandeln. Also wir jetzt in der Notaufnahme sind hauptsächlich dazu da, irgendwas zu stabilisieren, so wie Sie gesagt haben, aber die Ursache muss man natürlich auch bekämpfen. Und in diesem Falle wäre das dann die Aufgabe der Abteilung für Neurologie, sich um das zu kümmern.
Ja. Vielleicht eine Ergänzung. Wir haben da tatsächlich einen ganz stringenten Pfad vorgegeben. Also wenn wir jemanden bekommen, der ein akutes neurologisches Defizit hat, wird der im Prinzip direkt in der Notaufnahme auf den CT-Tisch gelegt, weil der erste nach einer Stabilisierung natürlich der vitalen Parameter. Der erste Schritt ist immer direkt zu gucken, was zeigt das CT für eine Pathologie des Gehirns, Blutung oder auch andere Dinge. Und das ist eigentlich ein sehr klarer Pfad, den wir definiert haben, der auch extrem schnell ist. Ne? Und auch so die CT-Aufnahmen, die dauern wenige Minuten, sind immer kombiniert mit einer Gefäßdarstellung und auch mit einer Perfusion in der Regel. Und alles um auch diesen höchsten Geschwindigkeit praktisch eine höchste Geschwindigkeit zu ermöglichen.
Mhm. Schlaganfälle, also Sie werden dann wahrscheinlich von den Rettungskräften vorher informiert, dass da jemand kommt, damit es auch besonders schnell geht, auch mit der Diagnostik. Akute Schlaganfälle sind ja jetzt nicht so selten. Wie oft gibt es Hirnhautentzündungen, auch ganz akute Hirnentzündungen, Epilepsie oder auch diese Hirnfunktionsstörungen?
Genau, also Schlaganfälle gibt es so Zahlen, dass so ca. 270.000 in Deutschland pro Jahr erkranken. Ne? Also erstmal, das ist sicherlich die häufigste Notfallsituation in der Neurologie, die es gibt. Die ist sicherlich gefolgt von epileptischen Anfällen. Bei epileptischen Anfällen, wenn man jetzt so 100.000 Einwohner als Orientierung nimmt, da erleiden so 50 in der Mittel pro Jahr einen epileptischen Anfall oder erkranken neuen Epilepsie. Im Kindesalter ist ein bisschen mehr, im Alter ein bisschen höher, aber das kann man sich so merken, 50 auf 100.000 Einwohner ist so die Neuerkrankungsrate. Hirnhautentzündung, wenn man den gleichen Maßstab nimmt, ist seltener. Sicherlich haben wir ja auch deutliche Fortschritte gemacht, auch mit Meningokokkenimpfungen etc. Da sind so allgemein Hirnhautentzündungen 0,4 Patienten betroffen auf 100.000 Einwohner im Jahr. Und ich glaube, das gibt so eine ganz gute Orientierung.
Mhm. Wir hatten vorhin die Diagnostik angesprochen. Wir haben gesagt, gleich ins CT, gleich mal gucken. Was braucht man denn alles noch so für Diagnostik? Wie gut ist das verfügbar? Ist das 24/7 verfügbar? Was haben Sie denn beide alles so anzubieten?
Also das, was ich anzubieten habe in der Notaufnahme, oder wir machen es ja gemeinsam, ist ja relativ wenig zu dem, was dann noch alles kommen könnte. Aber das ist, also alle kriegen eine Blutabnahme, da gibt es ein paar Werte, auf die wir spezifisch gucken jetzt bei diesen neurologischen Fällen. Dann sehr schnelle Computertomographie oder Magnetresonanztomographie und die Rückenmarkwasserpunktion, wie wir es nennen. Das sind so die großen Sachen für die Notaufnahme. Und dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, die hinten drankommen können, wenn wir nicht sofort eine Diagnose haben oder auch wenn wir sie haben.
Aber entscheidend ist sicherlich, was du ja auch fragtest, das ist tatsächlich alles 24/7 verfügbar. Ja. Das muss es auch sein, um die Therapie entsprechend auszurichten. Und was wir auch noch, klar, und dann gibt es noch so eine EEG-Diagnostik, die haben wir auch verfügbar. Und aber ich will nochmal vor ihm auch diese Liquorpunktion, gerade wenn man Verdacht hat auf eine Hirnhautentzündung, muss das auch unmittelbar in der Notaufnahme mit höchster Geschwindigkeit erfolgen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig.
Hier gibt es ja nicht nur eine radiologische, sondern auch eine neuroradiologische Abteilung. Welche Rolle spielt die?
Na, die spielt eine große Rolle. Einmal natürlich in der Befundung von CT- oder MRT-Bildern. Aber dann ist das ja auch eine interventionelle Neuroradiologie, mit der wir ganz eng zusammenarbeiten, die also auch dann in der Akutsituation bestimmte Gerinnsel in Hirngefäßen bergen können, wieder rausziehen können und damit eigentlich auch wieder den Schlaganfall rückgängig machen können, wenn wir schnell genug sind. Sodass wir ganz in enger Kombination arbeiten. Wir geben praktisch ein stark blutverdünnendes Medikament in der Regel dann bei einem Schlaganfall und die Interventionalisten versuchen aber das Gerinnsel dann auch zu bergen, wenn das alles noch in einem guten Zeitfenster ist. Also das ist eine ganz entscheidende Kombination, die, wenn die schnell durchgeführt wird, auch einen sehr guten Erfolg zeigt.
Auf alle Eventualitäten vorbereitet. In vielen Krankenhäusern, habe ich gehört, spielt das Thema Gewalt eine große Rolle in Notaufnahmen. Ich mache jetzt bewusst mal diesen Cut weg. Welche Erfahrungen haben Sie hier, Herr Dr. Hohenstein?
Also muss man klar unterscheiden, Bad Berka versus die anderen Städte. Und hier ist das sehr, sehr friedlich. Aus welchen Gründen auch immer. Ich könnte mich gar nicht daran erinnern, dass das hier mal gewesen ist. Ich kann mich aber sehr wohl daran erinnern an andere Städte, wo ich schon gearbeitet habe in Notaufnahmen, wo die Polizei kommen musste, wo mich andere Mitarbeitende schützen mussten vor aggressivem Verhalten oder wo es dann auch zu spät war und ich auch körperlich angegriffen und verletzt wurde. Das gibt es aus verschiedenen Gründen. Das mögen Drogendelikte sein oder insgesamt gewaltbereite Menschen, die, wenn sie sich dann gegenseitig verletzen, natürlich auch in die Notaufnahmen müssen, damit man sie wieder zusammenflicken kann. Teilweise treffen sich ja auch rivalisierende Gruppen dann zusammen in der Notaufnahme, dann geht es da weiter, ja, da darf man da nicht dazwischen gehen. Und sie brauchen nur in die USA zu gucken, zum Beispiel. Dort sind ja Gefängniszellen in der Notaufnahme Usus mit Polizei. So weit sind wir hier noch nicht, aber ich sage noch, denn in der Regel kommt ja das, was da drüben ist, dann mit 20, 30 Jahren Verzögerung auch zu uns.
Ja, mir war nämlich auch noch nichts geläufig, dass ich hier mal was gehört hätte, dass hier irgendwas eskaliert sei. Klingt ja erstmal ganz beruhigend, so ein bisschen, kleines bisschen heile Welt hier in Bad Berka.
Ja, das ist also, ohne, warum auch immer, ist halt, momentan ist es jetzt nicht so.
Ja. Ist es vielleicht auch ein Grund oder möglicherweise gibt es ja auch mal verbal, ich sag mal, Leute, die sich jetzt nicht, ich sag mal, mit Fäusten irgendwie Gehör verschaffen. Ist das vielleicht auch ein Grund, dass die Leute nicht verstehen, dass sie in einer Nota nach einem klaren Prinzip sich die Leute angucken und dass es eben nicht wie im Kaufladen nach wer steht zuerst in der Schlange geht?
Das spielt auch definitiv eine Rolle. Die Wartezeiten sind natürlich sehr hoch, jetzt hier in unserem Hause nicht, aber woanders ja schon teilweise in Spitzenzeiten mehrere Stunden. Und das verstehen nicht immer alle, wenn sie im Wartezimmer sind, hat man ja das Gefühl, es passiert nichts und in Wirklichkeit passiert sehr, sehr viel. Hinter verschlossenen Türen, das lässt sich dann immer schlecht einschätzen und dann ist die Frustration natürlich hoch. Ist klar, keiner hat Zeit, niemand geht freiwillig in die Notaufnahme, alle wollen dann möglichst schnell wieder weg, dann kommt immer die Sorge vor irgendwelchen schweren Erkrankungen und deswegen sind die, die dort warten, in der Regel auch recht dünnhäutig und dann auch irgendwann schnell aggressiv.
Aber man braucht schon so ein bisschen Adrenalin im Blut, dass man die Notaufnahme gut findet. Was für ein Kontakt haben Sie denn so zu den Rettungsdiensten, die hier ankommen? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, das sind dann so, ich sage jetzt mal ganz flapsig, so Bros im Geiste, die hier ankommen. Sie fliegen ja auch auf dem auch Rettungsdienste mit dem Hubschrauber.
Ja, was sind Bros?
Also Brüder im Geiste. Ja.
Ja, der Kontakt ist sehr gut. Das sind ja die, mit denen wir mit am engsten zusammenarbeiten. Also wir arbeiten ja auf der einen Seite mit dem Kollegium in der Klinik zusammen und auf der anderen Seite mit dem Kollegium jetzt aus der Präklinik. Ob das jetzt Hubschrauber sind oder Rettungswagen, gleicherweise, mit denen haben wir die ganze Zeit zu tun. Also jeder, der mit dem Rettungsdienst kommt, kommt ja erstmal zu uns. Deswegen haben wir da einen besonders hohen Kontakt natürlich.
Ist das so ein bestimmter Schlag an Menschen?
Ja, das ist ein bestimmter Schlag am Menschen, so wie jeder ein bestimmter Schlag am Mensch ist, je nachdem, was man beruflich so macht.
Ja, aber sympathisch. Also
die meisten durchaus, möchten, doch, die sind schon sympathisch. Ja. Also wenn ich bin ja selber einer von denen. Ich finde mich jetzt so ganz nett eigentlich.
Ja.
Ich kann das bestätigen, ja. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss, damit wir so die Schlaganfall möchte keiner haben, es möchte auch niemand neurologische Symptomatiken haben. Was ist denn das, was man komplett verkehrt machen kann? Also was sollte man nicht tun?
Als komplett verkehrt ist sicherlich das Abwarten. Ne? Und da ist so ein bisschen die Tücke. Ne? Manchmal kann ein Schlaganfall sich auch mit sehr leichten Symptomen zeigen, eine Sehstörung auf einem Auge meinetwegen, die nach 10 Minuten wieder weggeht oder auch eine Halbseitenlähmung, die vielleicht nicht schwer ist, dass man da abwartet. Was uns ja allen so ein bisschen zu eigen ist, zu sagen, es kommt, man will doch warten, ob es nicht von alleine wieder weggeht. Aber da ist halt wirklich wichtig, wenn man ein neurologisches Defizit hat, muss man direkt den Notarzt rufen und auch in ein Zentrum gebracht werden. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist,
Man will nicht gern zum Arzt, ne?
Ja, man will nicht gern zum Arzt, genau. Das ist uns allen, glaube ich, so ein bisschen eigen. Aber da heißt es wirklich, die Scheu abzulegen und direkt den Notruf zu betätigen.
Was kann man sonst noch Gutes machen für den Körper, damit man sowas vermeidet?
Naja, also das ist, glaube ich, jetzt ein ganz großer Themenblock. Man kann natürlich jetzt so die ganzen allgemeinen gültigen präventiven Maßnahmen, ne? Dass man jetzt, sagen wir mal, viel Sport macht, dass man sich gesund mediterran ernährt, dass man dass man nicht raucht, dass man Alkohol in Maßen trinkt. Das sind schon auch tatsächlich alles ja Dinge, die wir immer wiederholen. Deswegen sind sie so langweilig jetzt zu hören, aber sie sind doch ganz entscheidend. Also die präventive Behandlung beim Schlaganfall ist sicherlich noch auch sehr erfolgreich. Ne? Also muss man klar sagen. Und da hat man eigentlich selber noch die Karten auf der Hand. Die verliert man dann ja danach. Ne? Okay. Oder etwas.
Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank heute zum Thema neurologische Notfälle hier bei uns im Freche Fragen an Chefärzte Studio. Der Chefarzt des Interdisziplinären Notfallzentrums, PD Dr. Christian Hohnstein, vielen Dank. Und der Chef der Klinik für Neurologie, Dr. Albrecht Kunze. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.